Christina, hast du schon mal in mehreren Phasen geschlafen? Also nicht so in der Nacht einmal komplett am Stück?
In einer Situation, in der ich das aus irgendeinem Grund hätte machen müssen, war ich noch nicht. Und freiwillig? Nee. Also ich brauche echt meine 8 bis 8,5 Stunden am Stück.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Schlafen in Phasen. Fußballstar Cristiano Ronaldo, der soll ja zum Beispiel 6-mal am Tag 90 Minuten schlafen, statt so am Stück 9 Stunden in der Nacht. Auf das käme er ja dann. Aber es gibt auch andere Modelle. Ein Historiker, der vermutet zum Beispiel, dass unsere Vorfahren in 2 Phasen geschlafen haben. Also erstmal eine so am Anfang der Nacht, dann waren sie nochmal wach und dann nochmal in den Morgenstunden. Das ist unser Thema heute.
Ja, und wir schauen drauf, ob dieses Schlafmuster unserer Vorfahren vielleicht irgendwie natürlicher ist. Was dran ist an den vielen Vorteilen, die so ein Schlaf in mehreren Phasen angeblich haben soll. Oder ob das Ganze vielleicht sogar schädlich ist für unseren Körper.
Und am Ende der Folge, wie immer, unser Überschlafen-Mythencheck. Und wie immer für euch heute hier mit dabei ist Dr. Christine Blume von der Uni Basel, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin. Und ich bin Ilka Knigge, ich bin Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Überschlafen? Das ist ein Podcast von Deutschlandfunk Nova. Hört gern in all unsere älteren Folgen schon mal rein. Da geht es zum Beispiel um Powernaps, um Melatonin, um Insomnie und so weiter und so fort. Heute aber unser Thema Schlafen in Phasen. Das klingt schon sehr wild. Also wir machen dann keine 8 Stunden am Stück, sondern unterbrechen den Schlaf. Und der Historiker Roger E. Kirk, der sagt, vor dem industriellen Zeitalter, da könnten die Menschen in 2 Phasen geschlafen haben. Also in so einer ersten Phase, sagen wir einfach mal zwischen 20 Uhr und 0 Uhr irgendwo. Dann waren sie wach und dann haben sie später nochmal geschlafen. Zum Beispiel so zwischen 2 und 6 Uhr. Er sagt, er hat da Referenzen gefunden in alten Tagebüchern, in Arztnotizen, in anderer Literatur und so weiter und so fort. Und wir wollen uns das heute als erstes mal so ein bisschen genauer anschauen, bevor wir auf die ganzen anderen Modelle kommen. Man kann nämlich nicht nur 2 Phasen nehmen, sondern 5 oder wie auch immer. Es gibt wilde Dinge, über die wir heute sprechen. Aber Christine, lass uns mal das erste Beispiel nehmen von Roger E. Kirk. Wie würdest du das einordnen, diesen 2-Phasen-Schlaf?
Das ist das, was eher anhand historischer Dokumente wirklich überzeugend, glaube ich, nahelegen kann. Mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, das lässt sich heute nicht überprüfen, sondern wir haben eben nur diese historischen Quellen. Und wenn man sich auf die verlässt, dann scheint das so gewesen zu sein, ja.
Lass uns das mal umdrehen. Was spricht dagegen? Also was wären eher Argumente zu sagen, nee, so ist es nicht gewesen?
Mhm. Also es ist schon so, dass nicht alle Historikerinnen und Historiker das wohl so sehen. Oder es gibt zum Beispiel auch Belege, dass das einfach nicht überall auf der Welt so war. Mhm. Also zum Beispiel im Gespräch mit dem amerikanischen Fernsehsender CNN hat die Historikerin Brigitte Steger von der Uni Cambridge mal gesagt, die forscht übrigens auch zur Geschichte des Schlafs, dass es zum Beispiel in Japan keine Belege dafür gibt.
Ah ja. Mhm.
Und ich frage mich schon auch, ob das zum Beispiel nur in bestimmten gesellschaftlichen Schichten so war oder ob das nur im Winter so war und vielleicht im Sommer nicht. Mhm. Also nur, wenn die Nächte lang sind und die Tage kurz. Das lässt sich halt heute nicht mehr untersuchen.
Ja, und das können wir so auch nicht mehr sagen. Also das Einzige, was man hat, sind diese Dokumente und es gibt halt Hinweise darauf.
Genau.
Sag nochmal kurz, du unterteilst ja auch heute bei uns allen die Nacht in 2 Phasen. Es sind aber andere Phasen. Welche Phasen?
Genau, also wir unterscheiden in der Schlafforschung schon auch so grob die erste und die zweite Nachthälfte. Das hat aber jetzt überhaupt nichts mit diesem ersten und zweiten Schlaf zu tun, den der Roger E. Kirk da beschreibt.
Also keine Unterbrechung, ja?
Nee, und das liegt auch viel mehr dran, dass sich ja der Schlaf im Lauf der Nacht verändert und wir nicht alles in einen Topf schmeißen wollen. Und deshalb unterscheiden wir halt so grob ein bisschen erste Nachthälfte, zweite Nachthälfte. Zum Beispiel in der ersten Nachthälfte haben wir mehr Tiefschlaf, in der zweiten mehr REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement Schlaf. In der ersten ist die Tendenz zu schlafen größer. In der zweiten Hälfte wird der Schlaf eher dadurch aufrechterhalten, dass die Tendenz, wach zu sein, gering ist. Mhm. Also der Schlaf verändert sich halt einfach im Laufe der Nacht. Aber man muss auch sagen, also diese Veränderung, die kommt eher schleichend und es ist jetzt nicht so erste Nachthälfte und plötzlich ganz offensichtlich zweite Nachthälfte.
Und wir wachen ja auch nicht einfach so auf, also zurzeit zumindest nicht. Aber lass uns doch mal trotzdem davon ausgehen, die Leute haben wirklich so geschlafen. Also wir reden von so einer Zeit im 17., 18. Jahrhundert. Da gab es jetzt keinen klassischen Wecker, wie wir das heute haben. Handys oder so natürlich nicht. Ich frage mich, wie könnten die das gemacht haben? Kann es wirklich sein, dass die aufgewacht sind nach, sagen wir mal, 4 Stunden, so von alleine, weil da war es ja auch Nacht?
Es ist natürlich so, das Aufwachen gehört zum Schlafen einfach dazu. Also wir wachen ja immer wieder auf. Wir wachen 20 bis 30 Mal pro Nacht auf. Wir erinnern uns einfach nur nicht mehr dran. Und ja, vermutlich sind die genauso aufgewacht wie wir. Irgendwie immer wieder und irgendwann dann halt auch mal bewusst. Und man muss auch sagen, wenn man davon ausgeht, dass die einfach früher ins Bett gegangen sind, dann hat das vielleicht auch zu bestimmten Zeitpunkten mehr zu so einem richtig bewussten und längeren Aufwachen geführt. Also, dass der Schlaf weniger eben auf, zum Beispiel jetzt wie bei uns normalerweise heute, 8 Stunden so komprimiert war.
Ah ja, okay.
Ich finde auch, übrigens, manchmal hat man das ja so, dass man irgendwie dann vielleicht vorm Fernseher einschläft oder so und dann relativ früh am Abend eigentlich einschläft.
Ja.
Und meistens wacht man dann irgendwann nochmal auf und dann ist man richtig wach und geht halt irgendwie auch nochmal Zähne putzen oder so.
Ja, und ich kenne das. Und deswegen, ich fand diese Vorstellung eigentlich total entlastend, ja, dass man sich hinlegt und sagt, okay, ich bin jetzt gerade so platt von der Arbeit, von mir ist auch schon um 19 Uhr und ich mache mich jetzt bettfertig, ja, und schlaf. So, und dann muss man sich nicht irgendwie abends wach halten, weil man vielleicht eine Verabredung hat, die man irgendwie aufrechterhalten möchte, obwohl man eigentlich sagt, boah, der Tag war heute so anstrengend, ja, sondern man sagt, okay, ich lege mich irgendwie hin, ja. Also mal angenommen, ich will das mal so machen, denkt der Körper nicht erstmal, was soll das? Oder kann man sich da eingewöhnen? Denkst du, man könnte so zurückfallen in dieses Muster, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es das mal gegeben hat?
Vielleicht könnte man sich dran gewöhnen, ja. Allerdings muss man auch sagen, den meisten Menschen wird so ungefähr 1 bis 3 Stunden vor der üblichen Schlafenszeit ziemlich schwer fallen einzuschlafen. Mhm. Also ausgenommen, man ist irgendwie so Freitag und die Woche war anstrengend und man ist eh halt irgendwie total fertig. Das nennt man die sogenannte Wake Maintenance Zone. Ich habe da leider wirklich keinen schönen deutschen Begriff dafür gefunden. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, das ist so ein Zeitfenster, wo der Körper nochmal alles dafür tut, dass wir nicht einschlafen, obwohl wir eigentlich schon so lange wach sind. Und das ist ein Mechanismus, der uns eben erlaubt, wirklich normalerweise auch 16 Stunden am Stück ungefähr wach zu bleiben. Also da kommt immer echt so ein Push.
Das heißt, der Push würde uns eigentlich davon abhalten. Also weil wenn ich mich jetzt hinlege um 19 Uhr und mein Körper denkt sich so, sorry, aber so normalerweise gehst du um, weiß ich nicht, 23 Uhr oder so schlafen, dann könnte ich eigentlich vergessen, dass ich da einpenne.
Ja, in der Regel ist es schwieriger.
Außer ich habe vorher durchgemacht.
Ja,
oder bin wahnsinnig
müde,
aus welchen Gründen. Oder krank oder so.
Kann ja, aber sein. In der Regel ist es wirklich so ein Zeitfenster, wo wir nochmal wacher werden, wo es relativ schwierig eigentlich ist, einzuschlafen.
Was ich trotzdem interessant finde, ist an diesem Modell so die Vorstellung, okay, die Menschen haben das gemacht, weil ich meine, gut, also die hatten vielleicht auch nicht so Licht wie wir, ja, und das ist irgendwie ein Thema. So, dann hat man vielleicht 4 Stunden geschlafen, nehmen wir einfach mal an, diese Tiefschlafphase ist dann irgendwie abgehakt. Und ich frage mich aber, was war denn dann der Vorteil? Also was haben die denn dann nachts getan? Ich meine, wir wissen von deinen InsomniepatientInnen, die finden schon Dinge, die man dann irgendwie so nachts tun kann. Aber das so systematisch durchzuziehen, jede Nacht, da würde ich mich wirklich fragen, so was soll das Tolles bringen im Vergleich zu einem 8 Stunden am Stück Schlaf?
Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt irgendwie Vorteile hatte oder bringen muss. Das war vielleicht einfach so. Also vermutlich, würde ich denken, hat man genauso wenig drüber nachgedacht, wie wir heute drüber nachdenken, dass wir halt irgendwann ins Bett gehen und morgens wieder aufstehen. Und irgendwie, ich fand es auch ganz spannend, der Roger Ekark sagt eben auch, man ging dann zur Toilette, rauchte, hat sogar Nachbarn besucht.
Oder, hallo, Mitternachtssnack.
Ja, so, lass doch mal eine Runde quatschen.
Ja gut, aber wenn es normal ist, ja, dann denken die vielleicht auch nicht, dass es komisch ist, dass hier jemand klingelt.
Ja.
Oder
ja, und es gab natürlich wahrscheinlich auch Leute, die im Bett blieben, weil es da schön warm ist. Und da schreibt er, da hat man halt irgendwie gebetet oder man hatte Sex oder man hat sich über seine Träume unterhalten. Das ist zumindest das, was historische Referenzen nahelegen. Ja.
Ah gut, okay. Ich meine, Träume ist schon immer ein großes Thema. Mich würde auch noch interessieren, okay, mal angenommen, ich mache das mal und ich habe jetzt diese erste Phase abgeschlossen. Dann war ich bei meinen Nachbarn. Phase 2. Schaffe ich das einfach so, da reinzukommen, und wie läuft die dann ab? Kann es dann sein, dass das die REM-Phase wirklich ist, so wie es jetzt auch heute ist? Oder verschiebt sich dann was? Hat man dann zwei voneinander abgekoppelte Schlafepisoden, die gleich ablaufen?
Nee, ich denke, dass so der Ablauf des Schlafes relativ ähnlich ist wie heute auch in 8 Stunden, die wir am Stück schlafen. Mhm. Denn wie du gerade auch gesagt hast, also in der zweiten Nachthälfte haben wir normalerweise keinen Tiefschlaf mehr. Das findet eigentlich in der ersten Nachthälfte statt. So auch unser innerer Akku, der ist schon wieder relativ gut aufgeladen. Und dann wird eben der Tiefschlaf auch eigentlich durch REM-Schlaf ersetzt. Also ja, da würde ich denken, der Ablauf war relativ ähnlich.
Und dann ist das über Träume unterhalten doch der Fehler in der Matrix, oder? Die haben wir doch hauptsächlich im REM-Schlaf. Wie können wir uns dann in der ersten Pause in der Nacht drüber unterhalten, wenn die erst in der zweiten Phase kommen?
Ja, genau, eben wie du sagst, also in der REM-Phase sind sie natürlich dann besonders intensiv und bizarr. Ja. Und wir haben natürlich auch in der ersten Nachthälfte Träume, auch in diesem Nicht-REM-Schlaf gibt es ja Träume. Aber ob wir uns dann so gut daran erinnern können, ja, vielleicht hat man sich auch einfach so einfallen lassen.
Was würdest du sagen, wenn wir jetzt keine Zwänge hätten, also keine Arbeit, keine Uni, Berufsschule, wo auch immer wir am Morgen hin müssen? Glaubst du, solche zwei Schlafphasen, die könnten sich einstellen bei uns Menschen, so von selber?
Unter bestimmten Umständen, ja, kann ich mir das vorstellen. Und es gab da sogar Forschungsarbeiten aus den USA in den 90er Jahren dazu. Und die fand ich super spannend. Und was die da gemacht haben, war, dass die Probandinnen und Probanden 14 Stunden pro Tag in Dunkelheit verbracht haben. Alleine? Sie sollten einfach nur im Bett liegen und möglichst versuchen zu schlafen. Und sie durften nicht mal Musik hören. Also es muss todlangweilig gewesen sein.
Oh Gott, stell mich schrecklich
vor. Was man
da
aber gefunden hat, war, dass sich da in relativ kurzer Zeit so ein Schlaf mit zwei Phasen tatsächlich entwickelt hat. Also 4 Stunden, dann so 1 bis 3 Stunden Pause und dann nochmal 4 Stunden. Jetzt muss man aber auch halt sagen, es ist natürlich eine super künstliche Situation. Und klar, wenn mir irgendwie total langweilig ist und es ist dunkel, was mache ich? Ja. Also würde ich wahrscheinlich auch einpennen.
Aus reinster Langeweile.
Ja, genau. Aber man muss vielleicht auch sagen, vielleicht war das ein bisschen so wie im 19. Jahrhundert in den Wintermonaten. Das ist übrigens auch so der Punkt, wo mich irgendwie interessieren würde, ob man das in diesen historischen Dokumenten in allen Jahreszeiten findet oder besonders in den Wintermonaten, wo eben die Nächte lang sind.
Ja.
Aber klar, also unterm Strich heißt es, unter bestimmten Bedingungen könnte sich so ein Schlafmuster einstellen.
Das heißt, das könnte vielleicht auch wirklich daran gelegen haben, im Winter wird es früh dunkel, ja, dann hatte man zu der Zeit wahrscheinlich nicht unbedingt immer Kerzen oder Feuerholz.
Oder war teuer.
Ja, genau, ist ja vielleicht auch eine Kostenfrage gewesen. Und dann wird es kalt in der Wohnung, Zentralheizung war auch nicht. Mhm. Und dann geht man halt unter die warme Bettdecke.
Genau. Also das ist tatsächlich so ein bisschen das, was ich einleuchtend fände, dass es eben besonders im Winter, in der Jahreszeit, in der kalten Jahreszeit passiert ist und dann, wenn es nicht so lange Tageslicht gab.
Damit würde man ja eigentlich zu dieser These von E. Kirk zurückkommen, dass das mit der Industrialisierung zu tun hat. Ja, also mit einem strengen Tagesablauf, mit künstlichem Licht. Und dass es sein könnte, dass Menschen, die das nicht haben, diesen strengen Tagesablauf, unser Licht, unsere Städte, all das, ne, dass die so schlafen. Ich meine, es gibt ja noch wenige Kulturen, die immer noch ohne den ganzen Einfluss leben. Ja, wir sagen ja Jäger und Sammler. Dann frage ich mich, wenn das so eine Art natürlicher, universeller Schlaf jetzt wäre, dann müssten die ja so schlafen.
Ja, das ist eine total gute Überlegung. Und tatsächlich gibt es da auch eine recht aktuelle Studie dazu, also die ist weniger als 10 Jahre alt. Und in der wurden 3 präindustrielle Kulturen, die eben keine Elektrizität, kein künstliches Licht und so weiter haben, untersucht. Man hat die mit so Aktivitätstrackern, also wie so Fitnessuhren zu Forschungszwecken, sage ich mal, ausgestattet und hat da den Schlaf untersucht. Und in dieser Studie, da hat man keine Hinweise darauf gefunden, dass die in 2 Phasen schlafen.
Das, sag mal, wo war das?
Das war auf jeden Fall eine Gruppe in Südamerika oder ich glaube sogar 2 Gruppen in Südamerika und eine in Tansania.
Ah ja, okay.
Genau, also auch verschieden weit vom Äquator entfernt.
Ja, okay.
Im Äquator gibt es nicht so richtig Sommer und Winter. Natürlich kann man jetzt nicht ausschließen, dass das in anderen Breitengraden anders ist, aber es spricht zumindest dagegen, dass das ein ganz universelles Muster ist.
Dann lass uns doch mal weitergehen zu den anderen Phasen, die wir hier noch haben. Wir sind bei Fußballer Cristiano Ronaldo. Mhm. Die GQ, die hat mit Nick Littlehales gesprochen. Der hat Ronaldo beraten, sagt er, in Sachen Schlaf und Training. Und dabei herausgekommen sind laut Littlehales kleine Naps von 90 Minuten verteilt über den Tag. Also 6-mal ist da zu lesen, macht Ronaldo das. Und das soll für eine bessere Erholung zwischen den Trainingseinheiten sorgen. Und Ronaldo soll damit seine 6-täglichen Mahlzeiten besser verdauen. Ich sage das so vorsichtig, weil er selber das, glaube ich, noch nie in einem Interview gesagt hat, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, genau. Also es weiß niemand so genau, ob der das wirklich macht.
Also es könnte auch ein PR-Coup sein, ja? Man kommt ja ins Gespräch, wenn man sagt, ich schlafe übrigens 6-mal 90 Minuten am Tag.
Wie Cristiano Ronaldo.
Ja, genau. Aber nehmen wir mal an, er macht das. Was sagst du dazu?
Also ich sage ja bei vielen Dingen, probiert es einfach mal aus. Vielleicht funktioniert es für euch. Ja. Schaut, wie ihr damit zurechtkommt. Das ist ja so ein polyphasisches Schlafmuster, nennt man das. Also mehr als eine Schlafphase. Und häufig geht es sogar darum, eben ganz viele kleine Schlafphasen über den Tag zu verteilen.
Ja.
Und da muss ich wirklich sagen, macht es nicht. Wirklich ganz klar.
Ja. Ja, sag mal, warum?
Ja, weil es einfach, das hat überhaupt keine Vorteile. Also alles, was wir aus der Literatur wissen, und da gibt es Studien auch von Menschen, die das machen müssen, weil sie zum Beispiel auf dem Segelschiff arbeiten, also Matrosen oder auch andere Studien. Und in diesen Studien findet man, es hat keine Vorteile, es hat keine positiven Effekte, sondern im Gegenteil. Das wirkt sich negativ aus auf die Stimmung. Das wirkt sich potenziell negativ aus auf das Immunsystem. Natürlich auch auf den Schlaf, weil man muss jedes Mal wieder einschlafen. Und es gab zum Beispiel eine Studie, da konnten die Probandinnen und Probanden entweder 1x8 Stunden schlafen oder beim zweiten Besuch im Schlaflabor durften sie 8x1 Stunde schlafen. Und was man gesehen hat bei diesem polyphasischen Schlafmuster, also 8x1 Stunde, da haben sie effektiv nur ungefähr 4,5 von 8 Stunden geschlafen.
Mhm.
Im Vergleich dazu haben sie, wenn sie eine Schlafphase hatte, dann haben sie fast 8 Stunden geschlafen. Also die lagen 2x gleich lang im Bett, aber sie schliefen unterschiedlich lang viel.
Ja.
Und man muss auch sagen, der Schlaf in der Nacht, der ist einfach was anderes als Schlaf am Tag. Unser Körper ist in einem anderen Zustand und eigentlich ist so von unserer Physiologie her, ist es nicht vorgesehen, dass wir am Tag schlafen.
Ja, ich meine, wir haben schon oft genug über den Abfall der Körpertemperatur gesprochen, wie anders man auch irgendwie, ja, ganz generell tickt so in der Nacht, ne? Also, dass es einfach wirklich Veränderungen gibt. In der Jetlag-Folge haben wir da ziemlich viel drüber gesprochen, die man nicht einfach so am Tag gut ertragen kann. Und da frage ich mich, kommt der Körper da überhaupt noch rein? Also wenn du in diesen Phasen, nehmen wir mal an, ja, Cristiano Ronaldo macht das. Was passiert dann bei dem, wenn der zum Beispiel wach ist zwischen 5 und 6 Uhr? Eigentlich hat er doch da eine niedrige Körpertemperatur, der müsste wahrscheinlich schnell frieren und solche Sachen.
Ja, absolut. Also am Morgen zwischen 5 und 6, außer man ist jetzt irgendwie eine extreme Lerche und liebt das, früh aufzustehen, fördert der Körper nicht wach sein, sondern der Körper ist auf Schlaf eingestellt. Und du hast es gerade schon gesagt, wir haben, wenn es auf die Schlafenszeit zugeht, dann haben wir diesen Abfall in der Körpertemperatur. Wir haben aber auch die Ausschüttung von Melatonin als ein Hormon, was unseren Körper auf den Schlaf vorbereitet. Und wenn man diese Maße sich anschaut, dann haben wir keinen Hinweis darauf, dass es irgendwo 2 Phasen geben sollte.
Ja, oder mehr.
Oder noch
Falle,
mehr,
ne?
Genau.
Ja, ja. Genau. Also er würde wahrscheinlich nach der Rechnung, ne, wenn er das 6-mal am Tag macht, da müssten 3 davon oder 2 in der Nacht liegen.
Ja.
Und der Rest, ich finde es unvorstellbar, ehrlich gesagt.
Es ist krass kompliziert.
Ich denke auch an
dein Sozialleben.
Völlig fertig machen, ja. Also allein die Vorstellung, oh, gleich muss ich ja schlafen.
Ja.
Weil ich finde es ja so schon stressig, wenn ich zum Beispiel Schichtarbeit mache, zu einer Uhrzeit schlafen zu gehen. Und wenn das nur 2 oder 3 Stunden früher ist, als ich normalerweise gehen würde, dieses auf die Uhr gucken, kriege ich noch genügend Schlaf, dann und da muss ich wieder wach sein. Diese Planung, die dahinter steckt, das ist doch der Stress schlechthin. Und du sagst ja immer, wir sollen uns mit dem Schlaf nicht stressen, weil das uns einfach nicht hilft.
Absolut. Oder ich meine, du kannst ja auch kaum Sozialleben haben.
Ja, das stimmt. Also, Wobei, gut, bei ihm ist alles auf Training optimiert.
Ja,
ich glaube, Sozialleben ist dann nicht so, aber Du hast mir eine Website geschickt, da wird es ziemlich wild in Sachen Schlafen in Phasen, das heißt polyphasicsleep.net, wer sich das mal anschauen möchte. Und da ist zum Beispiel einer der Vorschläge Everyman, so heißt das Konzept. 4 Stunden 30 soll man da schlafen, so zwischen 23 Uhr und 3.30 Uhr. Und dann über Tag gibt es 2 Naps von 20 Minuten. Das heißt, man schläft insgesamt nur 5 Stunden 10, also auch sehr wenig.
Zu wenig, ja.
Mich stresst schon, das zu lesen. Ja, aber ich will das jetzt nicht sofort wegbashen. Lass uns doch mal kurz darüber reden. Was soll das bringen? Also was versprechen sich Menschen davon, die das machen?
Also ich glaube, vielleicht sind es auch so ein bisschen diese Gerüchte oder was das da auch immer dann ist, dass ein Cristiano Ronaldo das macht. Leonardo da Vinci hat es wohl auch so gemacht. Da frage ich mich manchmal so als Psychologin, versucht da vielleicht auch jemanden bisschen so genial zu werden, wie diese, ja, oder hat so die Hoffnung, dass das so eine gewisse Genialität vielleicht mit sich bringen könnte, wenn man das auch so macht. Mhm. Aber man muss auch sagen, auf einschlägigen Websites werden immer wieder auch irgendwelche angeblichen Vorteile beworben.
Ja.
Also man braucht ja insgesamt viel weniger Schlaf, also ist dadurch produktiver, soll auch irgendwie insgesamt leistungsfähiger sein, die Schlafqualität wird besser, die Lebensqualität, das finde ich jetzt schwer vorstellbar, aber gut, überflüssiger Schlaf wird aussortiert, der wirklich wichtige Schlaf, nur der bleibt erhalten, finde ich spannend, und man lebt auch länger.
Ja, und ist nichts dran wahrscheinlich.
Nee, also wie gesagt, ich habe es vorher schon angesprochen, nach allem, was wir aus Studien wissen, ist nichts davon haltbar. Im Gegenteil. Insgesamt wird man weniger schlafen, ist müder, die Leistungsfähigkeit nimmt ab, wird emotional instabil und uns geht es psychisch einfach weniger gut. Immunsystem leidet, also man stirbt wohl eher früher, als dass man länger lebt und ja, eben.
Das heißt, wir sind eigentlich wieder bei diesem ganzen Komplex, dass wenig Schlaf schon in der Gesellschaft oft mit mehr Leistung assoziiert wird. Ich meine, wir haben irgendwann auch schon mal über diese Morning Routines gesprochen, ja, dass es auch so dieses Gerücht gibt, wer um 4 Uhr aufsteht und eine krasse Morning Routine hat, vielleicht schon Sport macht und seine Overnight Oats isst, der gehört auf jeden Fall zu so einer Startup-Elite und also die, ich übertreibe jetzt, ne, aber so dieses Bild gibt es ja schon und das entsteht auf diversen Websites, wird es auch gepusht. Ich meine, ich hatte mich da umgeschaut für unsere Chronotypen-Folge, glaube ich.
Genau, ja.
Und das heißt, wir sind hier eigentlich in einem ähnlichen Bereich. Also Leute versuchen, was zu optimieren, wo du aus der Forschung aber sagen würdest, das Optimalste ist, wenn wir das nicht optimieren müssen.
Genau, weil das Optimale ist eigentlich, wenn wir unserem Körper zu der Zeit in dem Umfang das geben, was er eigentlich einfordert.
Und es gibt auch keinen überflüssigen Schlaf, ja?
Nein, das ist absoluter Quatsch.
Dann lass uns trotzdem sagen, würdest du das irgendwem empfehlen? Gibt es trotzdem irgendwelche Menschen da draußen, die das für sich mal ausprobieren können?
Ja, aber weder du noch ich. Es ist so, manche Menschen müssen das machen, weil es in einer Situation überlebensnotwendig ist. Also das sind zum Beispiel Extremsportler oder Extremsportlerinnen wie SeglerInnen. Bei der Vendée Globe, die machen das beispielsweise so.
Sag mal kurz Vendée Globe.
Genau, das ist so das härteste Segelrennen der Welt. Da wird die Welt umrundet und ich glaube, die sind sogar alleine auf dem Schiff und die müssen dann halt immer so eine gewisse Zeit segeln sie und dann schalten sie wahrscheinlich auf Autopilot und dann können sie ein bisschen schlafen und dann müssen sie aber auch wieder aufstehen und die Instrumente checken und und weiterarbeiten. So, ne? Oder wenn man irgendwie den Atlantik auf dem Ruderboot überquert oder irgendwie sowas Wildes macht. Ansonsten muss man echt sagen, hey, Finger weg.
Dann kommen wir doch mal zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Historiker Roger E. Kirk, der deutet in einem Interview an, dass wenn wir alle in 2 Phasen schlafen würden, also das, worüber wir heute zuerst gesprochen haben, eine erste Phase am frühen Abend, dann nochmal wach sein, eine zweite Phase in den späten Nacht, frühen Morgenstunden, dass das dazu führen könnte, dass Schlafstörungen wie Insomnie zurückgehen würden. Weil er sagt halt, es kann sein, wenn Menschen nachts wach liegen, das ist ja ein Teil der Insomnie, die liegen nachts wach und fühlen sich nicht wohl dadurch, fühlen sich unausgeschlafen am nächsten Tag, dann könnte das so eine Art Rückbleibsel sein von dieser Zeit, in der er vermutet, dass Menschen in 2 Phasen geschlafen haben. Und er stellt so ein bisschen die These auf, ich glaube, er wirft das einfach mal so ein bisschen in den Raum, ja. Würden wir in diesen 2 Phasen schlafen, dann hätten Menschen mit Insomnie keine Insomnie. Was sagst du dazu?
Also ich glaube, was man sich bewusst machen muss, ist, dass das Aufwachen zum Schlafen dazugehört. Und das ist ja auch was ich Patientinnen und Patienten immer wieder vermittle, dass es kein Beinbruch ist, wenn man aufwacht, sondern ganz normal. Das Problem ist eben das Wiedereinschlafen. Wenn man jetzt damit gut klarkommt, und ich kenne auch Personen, die in der Nacht aufwachen und tatsächlich auch Aktivitäten nachgehen und sich dann wieder schlafen legen, dann ist es auch überhaupt nichts, was jetzt irgendwie krankhaft wäre oder was man behandeln müsste. Das ist völlig okay. Ich muss aber auch sagen, in meiner Arbeit als Schlaftherapeutin sehe ich aber Menschen, die darunter leiden, dass sie nachts aufwachen und nicht wieder einschlafen können und deren Schlafqualität und Lebensqualität enorm steigt, wenn sie dann wieder durchschlafen können. Selbst wenn sie nicht mehr schlafen als zuvor oder vielleicht sogar erstmal ein bisschen weniger schlafen. Also allein dieses Durchschlafen hat für die so eine enorme positive Wirkung. Und wenn man das sieht und erlebt, dann muss ich sagen, es fällt mir sehr schwer zu glauben, dass es denen nur besser geht, weil, das schwingt da ja so ein bisschen mit, der Schlaf jetzt irgendwelchen Normen entspricht, also einer Norm, dass wir irgendwie 8 Stunden am Stück durchschlafen müssen, so ein bisschen überspitzt gesagt. Und ich glaube, auch ein Punkt, den man da immer noch nennen muss, ist, was auch da manchmal mitschwingt, ist so dieser Schlaf früher, das, vielleicht ist es eigentlich so der ursprüngliche Schlaf oder der natürliche Schlaf.
Und
ich würde gerne so ein bisschen wegkommen von diesem früher war alles besser, sondern was das doch eigentlich zeigt, ist, dass unser Schlaf in gewisser Art und Weise flexibel ist. Er kann sich auch anpassen an soziale und kulturelle Veränderungen, die so einschneidend sind wie Elektrizität und dass wir künstliches Licht haben. Und dass eben der Schlaf auch sich daran anpassen kann und flexibel ist, das finde ich eigentlich was man sehr positiv bewerten.
Ich wollte gerade sagen, es ist doch eigentlich ein Achievement irgendwie für uns alle, oder? Dass wir mit dieser Welt, die wir jetzt nun mal haben, so umgehen können, dass wir trotzdem gut schlafen und dass irgendwie Schlaf und Aktivität und Wachsein und was wir alles so auf dem Zettel haben, irgendwie zusammengeht.
Genau. Und wir kämen auch nie wieder in dieses vorherige Muster zurück. Dafür hat sich unsere Welt einfach viel zu stark verändert.
Christine, was nehmen wir daraus mit?
Schlaft am Stück, wenn euer Körper euch am Stück schlafen lässt, und genießt es. Und wenn ihr in der Nacht mal aufwacht, dann stresst euch nicht, sondern bleibt entspannt und versucht, einfach wieder einzuschlafen.
Ja, und was wir auch immer hier mitteilen können, ist, Schlaf muss man nicht optimieren, liebe Leute. Man muss das nicht an irgendwelche anderen Rhythmen, an den Sport, an was weiß ich was anpassen, sondern man darf den Schlaf auch priorisieren, wie Christine immer so schön sagt. Und nach 8 Stunden Schlaf oder wie viel auch immer ihr braucht, lebt es sich wirklich ein bisschen einfacher. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr uns schreiben an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch bei uns meldet. Und vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Und bis dahin sagen wir euch, schlaft gut
und stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.